Ja, ihr habt wahrscheinlich schon ein bisschen rausgehört, worum es heute geht. Ja, Thema heute ist Aufrüstung, sind Aktionstage, die in Kassel stattgefunden haben, wo ich selber auch vor Ort war. Selbstverständlich habe ich auch die Documenta besucht und fand es schon sehr interessant, was es da so für Statements gab auf der Documenta. Aber ich bleibe heute bei den Aktionstagen, die zwischen dem 30. August und dem 4. September in Kassel auf dem Goethe-Gelände, Goethe-Park im Kassel stattgefunden hat. Tatsächlich ist es so, dass ich natürlich so ein bisschen beides verbunden habe, Documenta, mir einen Eindruck zu verschaffen, was da so los ist und was interessiert denn eigentlich die Künstler, Künstlerinnen weltweit. Ich kann in einem Satz tatsächlich sagen, es ist sehr viel gesellschaftskritische Thematiken aufgekommen. Also zum Beispiel auch Arbeitsverhältnisse, Lebensverhältnisse, Umweltverhältnisse bis hin zu sozialen, ich sag mal, Schwachpunkten, die weltweit stattfinden, haben sich die Künstler beschäftigt. Ich fand es sehr interessant. Es gibt viel, was an Statements rausgekommen ist, aber so, wenn ich aus dem Künstlerauge betrachten würde, würde ich jetzt sagen, sind da jetzt schon einige tolle Ergebnisse dabei herausgekommen. Aber ich hatte so das Gefühl, dass das sehr relativ bescheiden genutzt worden ist. Aber die Statements dazu haben sich etwas verschärft. Ja. Aktionstage in Kassel und zwar von Rheinmetall Entwaffnen. Ich hatte auch in der Vergangenheit diese Veranstaltung angekündigt hier bei Politopia Magazin die letzten Wochen und das Motto auch zu Documenta. Tatsächlich hat sich dann Rheinmetall Entwaffnen auch Kassel Entwaffnen ist eine Kunst, beziehungsweise es ist keine Kunst. Das K wurde in Klammern gesetzt. Das heißt, beides ist sozusagen für die Veranstalter dieser Aktionstage in Fokus gewesen. Ich habe das Presseteam gleich vor Ort interviewt. Und damit ihr wisst, worum es geht und was das Presseteam hier so raushaut oder um was es ihnen geht, jetzt erstmal in einem kleinen Interview.
Zweiter Tag des Aktionscamp Rheinmetall Entwaffnen hier in Kassel und sind einige Sachen schon passiert und ich sitze hier mit zwei Damen. Könnt ihr euch gerade noch mal bitte vorstellen?
Hallo, ich bin Conny von Rheinmetall Entwaffnen aus der Berliner Gruppe und seit 2019 im Rheinmetall Entwaffnen Bündnis aktiv. Dieses Jahr, also 2022, arbeite ich in der Arbeitsgruppe Presse mit.
Mein Name ist Nina, ich bin noch relativ frisch dabei. Ich bin im März in das Rheinmetall-Entwaffnen-Bündnis eingestiegen und habe mich im Vorfeld des Camps auch für die Pressearbeit entschieden.
Apropos Presse, waren denn jetzt auch andere interessierte Pressesprecher, Filmmedien oder überhaupt vielleicht die konventionellen Medien hier?
Wir haben zu tun mit lokaler Presse, was uns sehr freut. Also wir sind aktiv hier bei Mittendrin. Das ist die Nachbarschaftszeitung des Vorderen Westens. Das ist der Stadtteil, in dem wir uns mit dem Camp befinden. Ansonsten haben wir zu tun auch mit größeren Zeitungen und Fernsehberichterstattung aus dem Bundesland Hessen. Ich kann das nicht so gut einschätzen, weil ich tatsächlich dieses Jahr das erste Mal Pressearbeit mache. Aber ich sag's mal so, wir sind zu dritt von früh bis spät beschäftigt, damit Anfragen zu beantworten, Pressemitteilungen zu schreiben, Fotos zu machen und Berichte zu verfassen. Von daher sind wir ganz froh darüber, wie das Presseecho ausfällt.
Was habt ihr für einen Eindruck? Wie ist es gerade jetzt so im zweiten Tag? Es sind ein paar Workshops gelaufen. Wie seid ihr zufrieden? Was habt ihr für ein kleines Resümee vielleicht die ersten zwei Tage?
Also von dem, was wir so mitbekommen, sind die Veranstaltungen sehr gut besucht. Es entspannen sich interessante Diskussionen und die Stimmung ist gut, würde ich sagen.
Unser Plan war eigentlich oder unsere Prognose war, dass in den ersten Tagen vor Donnerstag ca. 100 bis 150 Menschen kommen. Diese Zahl haben wir gestern schon übertroffen. Also wir sind ziemlich begeistert davon, wie viele Menschen hier sind. Und obwohl ich persönlich jetzt sehr viele Menschen hier auf dem Camp auch kenne, gibt's ganze Gruppen von Menschen, manchmal 20 Menschen, die im Kreis sitzen und reden, wo ich noch keine einzige Person von getroffen habe. Was mich sehr freut, ist, dass auch viele internationale Gäste da sind und Gäste aus verschiedenen Kämpfen. Also zum Beispiel, wir haben einige Menschen, die davor bei Lützerath beim Klimacamp waren. Wir haben Menschen aus Australien da, die in Australien gegen Rheinmetall kämpfen, die auch dort produzieren und Waffen herstellen und exportieren. Von daher ist das sehr spannend und schön.
Ich habe jetzt öfters mal hier Polizeiautos vorbeifahren sehen. Was gab's für einen Eindruck? Lassen die euch in Ruhe? Werdet ihr schikaniert? Wie sind so die Erfahrungen die letzten zwei Tage?
Am Anfang, also wir hatten eigentlich geplant, am Samstag mit dem Aufbau des Camps beginnen. Das wurde auch im März schon angemeldet diesen Jahres. Und dann kam kurz vorher die Auflage, dass eigentlich erst am Dienstag hätte begonnen werden sollen. Dann wurde sich nach Verhandlungen dann auf den Sonntagmittag 12 Uhr geeinigt. Und da war die Polizei dann auch vor Ort und hat auch pedantisch darauf geachtet, dass es auch wirklich erst um 12 Uhr losgeht. Und seither sind sie immer wieder unterwegs, aber halten sich zurück. Also es gab noch keine, also außer regulären Begängnisse vom Camp. Gestern gab es einen offiziellen Termin mit der Versammlungsbehörde. Die haben sich relativ viel Zeit gelassen, haben noch mal kleinere Sachen beanstandet. Aber sonst ist das eigentlich ein sehr entspannter Umgang bisher.
Das sind ja schon mal sehr gute Voraussetzungen für so ein Camp.
Es gibt noch weitere gute Voraussetzungen und das ist, dass wir hier mitten in der Stadt und mitten in einem Wohngebiet sind in Kassel. Kassel ist ja ein Rüstungshotspot, also hier ist die Rüstungsindustrie direkt in der Stadt und produziert. Und was wir sehr spannend finden und eben auch sehr angenehm und schön, ist das Interesse in der Nachbarschaft am Camp. Und es gibt viele Menschen, die auf uns zukommen, die auch nochmal positiv rückmelden. Zum Beispiel, dass dadurch also das Pressezelt, in dem wir gerade auch sitzen, genauso wie das Infozelt, sind so an dem zentralen Weg, der durch die Goetheanlage, der Park, in dem das Camp ist, liegen. Und wir bekommen das Feedback, dass wir sehr ansprechbar wirken. Und das ist für uns wichtig, also dass wir auch in die Nachbarschaft und in die Bevölkerung hinein vermitteln, was unsere Anliegen sind und warum wir hier sind. Eine Sache, die ich persönlich auch spannend finde, ist ja, dass in der Nordstadt in Kassel, wo eben die Rüstungsunternehmen liegen, tatsächlich auch die Panzer also auf so Tiefladern durch die Stadt transportiert werden und so eine Sichtbarkeit haben. Und dass diese Sichtbarkeit, vielleicht weil es so regelmäßig stattfindet, auch eine gewisse Normalität bei der Bevölkerung hat. Und so darüber zu sprechen, also darüber, dass wir jetzt hier sind, darüber, dass das was Besonderes ist, dass so viele Menschen hier zusammen solidarisch leben, planen, lernen, sich bilden, aber eben auch militante und ungehorsame Aktionen gegen die Rüstungsindustrie planen, hoffen wir, oder da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass eben so diese Normalität, die Anwesenheit der Rüstungsproduktion und der Kriegsproduktion in Kassel erstmal bewusst wird. Und das ist ja ein erster Schritt, um eigentlich selber handlungsfähig zu werden oder ins Handeln zu kommen.
Vielleicht noch mal ein paar Aktionen. Was plant ihr noch am Wochenende nochmal?
Also am Freitag ist eine zentrale Kundgebung in der Nordstadt auch angemeldet, im Strudbachweg für 2 Stunden circa. Da befindet sich das Industriepark Mittelfeld, wo Produktionsstandort und Verwaltung von Rheinmetall angesiedelt ist und auch eine Panzerteststrecke. Und dort wird es kreativen, widerständigen Protest geben, bevor dann am Samstag zum Abschluss des Camps eine größere Demo durch die Innenstadt führen wird, ab 1 vom Hauptbahnhof ausgehend, auch wiederum an Produktionsstandorten von Krauss, Maffei, Wegmann vorbei. Und endet dann am Opernplatz, also in unmittelbarer Nähe zu den zentralen Documenta-Standorten, dass wir auch dort sichtbar werden.
Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank fürs Interview.
Ja, danke fürs Interesse. Schön, dass du hier bist. Und dann freuen wir uns aufs nächste Gespräch morgen oder übermorgen.
Vielen Dank für das Interesse, ja.
So, das war jetzt so das Anliegen des Aktions. Camps und der Aktionstage in Kassel. Ja, Aufrüstung. Aufrüstung ist jetzt so das Thema, was ich heute hier etwas beleuchten möchte aus verschiedenen Perspektiven. Also die Herrschenden stellen zum Beispiel jetzt den Ukraine-Krieg als so einen Paradigmenwechsel dar. Dabei schreibt dieser Paradigmenwechsel die Entwicklung der letzten Jahrzehnte lediglich fort. Also das gilt natürlich zu einem für das Gezerre um die Ukraine als so eine geopolitische Zone zwischen NATO und Russland. Aber es gilt auch global. Also Kriege sind schon lange Alltag für Millionen Menschen auf der Welt. Je mehr sich die ökologischen oder auch die wirtschaftlichen und die sozialen Krisen weltweit zuspitzen, desto heftiger die zahlreicher werden die militärischen Konflikte. Also die westlichen Staaten, finde ich, befeuern diese Entwicklung ebenso wie Russland oder China, auch wenn sie ihre Motive in anderen Gewand verschleiert haben. Also die einen reden von notwendigen Verteidigungen, angeblich westlicher Werte. Andere, wie jüngst zum Beispiel Russland, handelt aus ja angeblich Notwehr. Auch interessant. Schlussendlich setzt sich alle ihre geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen mit militärischen Mitteln durch, sei es jetzt Mali, Libyen oder auch in Rojava. Also diese Doppelmoral mit der Russlands völkerrechtswidrige Angriffskriege gegen die Ukraine verurteilt wird, während die Türkei zum Beispiel dieselben unkommentiert in den kurdischen autonomen Gebieten vollzieht. Zynismus und Heuchelau kaum zu überbieten. Also hier in Deutschland können uns nun 100 Milliarden, wie wir alle schon mehrmals gehört haben, für die Bundeswehr, für den Feind im Osten bewahren, wörtlich. Doch so gut wie alles, was nun im Rahmen der 100 Milliarden Rüstungsgeldern beschaffen werden soll, war auch schon vor den russischen Angriffskriegen geplant. Also ich muss dazu sagen, diese 100 Milliarden Euro sind ja so ein Zuschuss noch, weil 2021 wurden schon 56 Milliarden ja festgelegt und auch bestätigt. Das heißt, sind über 150 Milliarden Euro. Also die Zielmarke von 2% des Bruttoinlandsprodukts für Aufrüstung ist schon seit 2014 im Gespräch. Das heißt, jedes Jahr 2% mehr. Der Etat des Kriegsministeriums ist seit 2014 von 32,4 auf 46,9 Milliarden Euro in 2021 gestiegen. Der Bundeskanzler Scholz, Zeitenwende ist in Wirklichkeit ein Zeitraffer. Das Möglichkeitsfenster, das unser kollektive Schockzustand nach dem Beginn des Krieges geöffnet wurde, wurde routiniert tatsächlich ausgenutzt. Jetzt nochmal kurz auch den Einblick auf diese Aktionstage in Kassel zurückzuwerfen, würde ich gerne nochmal hier ein Team vorstellen. Die haben auch einen Workshop an den Aktionstagen in Kassel vorgestellt. Darin habe ich selbst teilgenommen, fand interessant diese zwei Fragen Klima und Militarisierung oder halt eben Klimaschutz und Antimilitarisierung in Gegensatz zu stellen und habe sie interviewt und nun für euch das Interview von den beiden von der Interventionistischen Linken.
Ja, ich bin hier auf dem Aktionscamp Rheinmetall Entwaffnen in Kassel. Es gab einige Workshops hier, unter anderem auch ein Workshop von der Interventionistischen Linken und zwar aus Bremen. Da ging es um besseres Klima und zwar durch Antimilitarisierung. Ich fand erstmal sehr interessant, dass überhaupt diese zwei Komponenten zusammengeworfen werden. Vor mir sitzen zwei der interventionistischen Linken und ich würde mich sehr freuen, erstmal von euch mal zusammenzufassen, wie kamt ihr auf diese zwei Komponenten, diesen Workshop zu geben?
Ja, wir sind tatsächlich beide aus der Klima AG und hatten so Ende letzten Jahres, wie das glaube ich bei vielen ist, so eine Orientierungsphase, wo wir uns überlegt haben, welches Thema wollen wir uns als nächstes setzen, womit wollen wir uns beschäftigen, was wollen wir angehen, da eine ganz schöne Orientierungslosigkeit hatten, also so ein bisschen rausbrechen wollten aus, wir nehmen uns jetzt das nächste Thema, Kohle ist vorbei sozusagen und wir nehmen das nächste Thema, wo wollen wir als nächstes rangehen und diese Orientierungslosigkeit total präsent war und dann gab es die Idee oder auch den Impuls von der Internationalismus AG bei uns, doch das Thema Antimilitarisierung eben zusammen mit dem Bündnis Rheinmetall Entwaffnen anzugehen. Und da war bei uns dann natürlich auch nach einer Diskussion dann aber relativ schnell so eine Enthusiasmus da, weil wir so gesehen haben, dass sich das eigentlich sehr gut verknüpfen lässt und da Fragen gestellt werden können, die schwieriger sind, wenn man sich an so einzelnen Themenfeldern abarbeitet. Also als erstes ist uns da, glaube ich, eingefallen, so die Frage der Produktion und der demokratischen Kontrolle über Produktion. Also was produzieren wir, wofür brauchen wir eigentlich die Energie? Und das war so der Anfangspunkt und seitdem haben wir uns dann damit weitergehend beschäftigt.
Was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, sozusagen von der Enthusiasmus, wo das irgendwie herkommt, war auch, dass wir sozusagen den Wunsch hatten, mal aus diesen Abwehrkämpfen rauszukommen. Also sozusagen wie jetzt das mit Kohle oder dann irgendwie, was Ende Gelände jetzt noch macht, irgendwie mit gegen Gas, sondern eher sozusagen mal versuchen, so eine Alternative anzubieten oder sie sozusagen zu erarbeiten, aufzuzeigen. Also es hat sich mittlerweile ein bisschen verschoben, dass sozusagen Antimilitarismus, also es ist natürlich auch ein Abwehrkampf, aber sozusagen in Verbindung mit Klima und irgendwie Kampagnen, die schon laufen, beispielsweise RWE Enteignen in Nordrhein-Westfalen, dass wir da sozusagen, genau wie du schon meintest, die Demokratisierung der Produktion, also wollen wir Energie für die Produktion von Waffen und aber eben genau so die Verteilung der Energie ist das und sozusagen auch die Produktion der Energie damit sozusagen eben auch angehen in Verbindung mit der RWE Enteignen beispielsweise. Und der andere Punkt, der da irgendwie auch voll mit anschließt, ist eben, dass das ein Thema ist, was sozusagen nicht so schnell in die Individualisierung rutscht, was irgendwie bei Klimagerechtigkeitskämpfen auch häufig irgendwie ein Problem ist, dass irgendwie gesagt wird, okay, ne, also sozusagen man muss irgendwie einsparen beim Heizen oder einsparen irgendwie bei dem Sprit, ob man jetzt Auto fährt oder nicht oder irgendwie, okay, fliegen, ja, nein, irgendwie bei den Lebensmitteln, also häufig sozusagen so individualisierte Konsumkritik geht, egal was man für systemkritische, überwerfende Fragen und Forderungen stellt. Und dass das eben beim Antimilitarismus, verbunden mit dem Antimilitarismus, eben eine gesamtgesellschaftliche Frage auf jeden Fall ist und nicht individualisiert werden kann. Weil niemand von uns hat irgendwie einen Panzer zu Hause, den man dann irgendwie sagt, okay, den fahre ich jetzt nicht mehr. Sondern das ist sozusagen was, was man gesamtgesellschaftlich irgendwie beschließen muss. Und daran haben wir eben auch irgendwie ein großes Potenzial gesehen. Und damit eben sozusagen so ein bisschen offensiver nach vorne zu gehen und nicht nur ein Abwehrkampf.
Der Impuls der Internationalismus AG war dann natürlich die internationalistische Perspektive da, die ja da von Anfang an auch drin ist in dem Bündnis, also die kurdischen Kämpfe da präsent zu machen, da eine Verbindung zu schaffen oder aufrechtzuerhalten und da auch gemeinsam mit kurdischen Genossinnen dran zu arbeiten und zu kämpfen, auch für uns dann irgendwie ein sehr attraktiver Moment.
Wenn ich da jetzt auf die Demokratisierung der Produkte eingehe, den Begriff, den ihr gerade benutzt habt, könnt ihr das nochmal differenzieren, welche Punkte das beinhaltet, vielleicht nochmal viel feiner die Produktion zu demokratisieren?
Also es ist auf der einen Seite eben die Demokratisierung und Dezentralisierung der Produktion von Energie, also sozusagen raus von irgendwie großen Privatunternehmen, die da sozusagen Gewinne scheffeln, hinzu, das ist ein Grundbedürfnis, das müssen wir sozusagen dezentral irgendwie organisieren und demokratisieren. Und auf der anderen Seite steht eben sozusagen dann, also die Verteilung der Energie, wofür wollen wir die nutzen? Und das ist sozusagen aus unserer Sicht eben nicht für Panzer oder irgendwie ähnliche Rüstungsgüter. Da geht es, glaube ich, ein bisschen, das müsste mit so einer Konversion einhergehen. Also natürlich ist sozusagen bei allen, sobald man irgendwie Demokratisierung von Produktion irgendwie spricht, muss man sozusagen auch gucken, okay, was ist mit den Beschäftigten in den Betrieben. Die müssen sozusagen mitgedacht werden natürlich und mit denen zusammen gedacht werden, wie irgendwie sowas aussehen kann. Das könnte bei so einem Rüstungsunternehmen, Rüstungsindustrie eben eine Konversion sein hin zu, okay, wir produzieren eben etwas anderes und entscheiden eben auch demokratisch gemeinsam oder sozusagen auch die Beschäftigten, was wir überhaupt produzieren wollen. Da gibt es irgendwie Beispiele aus irgendwie Großbritannien in den 70er Jahren, wo nachdem irgendwie sozusagen die Aufrüstung ein bisschen runtergegangen ist und dann irgendwie gesagt wurde, okay, das Unternehmen kann sich so nicht mehr halten und es muss sozusagen Stellen kürzen, dass da von den Beschäftigten gesagt wurde, okay, wir wollen nicht, dass nur Stellen gekürzt werden, sondern wir müssen dann eben anderen Wirtschaftsplan haben, also wie das Unternehmen irgendwie funktioniert. Und da wurden dann eben einige Beispiele, Forderungen, also sozusagen so ein ganzes Wirtschaftskonzept quasi fürs Unternehmen entworfen von den Beschäftigten in Verbindung mit irgendwelchen WissenschaftlerInnen. Genau, es ist nicht durchgekommen. Da waren irgendwie Ideen von wirklich sozial sinnvollen Produktionen, irgendwie sei es Hybridmotoren, irgendwie Solarzellen etc. Das ist, glaube ich, was, wo es irgendwie mit einhergehen muss. Sozusagen nicht nur streichen jetzt das Unternehmen, es gibt es nicht mehr, sondern das ist ja auch irgendwie, es sind ja auch Ressourcen, es ist auch Material, was man sozusagen sinnvoll nutzen kann, diese Produktionsstätten. Aber eben für was anderes. So. Und das aber eben gemeinsam entscheiden und nicht anhand irgendwelcher Profitlogiken, Interessen, kapitalistischen Interessen vom Staat oder eben von diesen Unternehmen.
Wenn ich jetzt Militarisierung und Klima nochmal differenziere, darauf schaue, was ist denn überhaupt die Militarisierung und wie spricht sie gegen das Klima? Vielleicht da auch nochmal ganz konkret ein paar Zahlen oder auch Bereiche.
Als wir uns dann so mehr damit beschäftigt haben, glaube alle ahnen, dass es da Verbindungen gibt, aber sobald man sich mehr damit beschäftigt, sieht man eigentlich überall Verbindungen und klare Verknüpfungen. Und wir haben dann sozusagen ein bisschen auch in dem Workshop von beiden Seiten, also einmal von der Antimil auf die Klimagerechtigkeit oder auf die Klimakatastrophe geschaut und von der quasi Klimagerechtigkeitsperspektive auf Antimilitarisierung. Klar ist, dass sich eben beides total befeuert. Also die Klimakrise sorgt für Unsicherheit auf der ganzen Welt, befeuert militärische Auseinandersetzungen eben um Ressourcen, die vom globalen Norden meistens stark verteidigt werden müssen. Da fließt unglaublich viel Geld eben rein, zum Beispiel um die fossilen Energien aus dem globalen Süden meistens in den globalen Norden sicher herzukriegen sozusagen, weil die fossilen Energien ja meistens eben nicht in den Wohlstandsländern vorhanden ist, sondern aus prekären, instabilen Regionen hergebracht werden muss und genau da dann sozusagen militärisch erstmal abgesichert werden muss. Natürlich klar ist, dieser Kampf um Ressourcen, der wird nur weiterhin befeuert und auch sozusagen ein anderer Aspekt ist Geflüchtetenbewegung, wo Abschottung Europas eine unglaubliche Militarisierung stattfindet, um eben die Fluchtbewegung, die sich ja auch durch die Klimakatastrophe noch deutlich drastisch verstärken werden, abzuhalten. Das sind vielleicht schon so zwei Aspekte.
Genau, so in die andere Richtung, also wie Krieg, Militär, Militarismus irgendwie Klimakatastrophe befeuert oder wo sie umweltschädlich sind, letztendlich ist sozusagen das Militär weltweit so größte CO2- und Treibhausgasemittent. Das ist irgendwie beispielsweise das Militär der US-Armee, also das US-Militär verbraucht irgendwie mehr CO2 oder Treibhausgase oder stößt mehr Treibhausgase aus als Länder wie Portugal oder Schweden, als irgendwie ganze Staaten. Und das eben nicht nur in den aktiven Kriegshandlungen, sondern eben durch diese ganzen Truppenverlegungen bei Übungen, dass irgendwie so mehrere Stützpunkte und da irgendwie hin und her geschifft werden muss. Also so Krieg ist irgendwie völlig unnötig, so dass es irgendwie klar war, sozusagen auch dieses Ganze, was drumherum die ganze Zeit passiert. Dann gibt's irgendwie so Zahlen, wie beispielsweise, dass irgendwie ein Kampfpanzer Leopard 2 auf 100 Kilometer bis zu 530 Liter Diesel verbraucht. Das ist irgendwie so viel wie 1000 Kleinwagen. Genau, das sozusagen auch wieder so zeigt, okay, also diese ganze Debatte, die wir führen um irgendwie individuellen Konsum, ist sozusagen irgendwie totaler Quatsch, wenn man irgendwie mal das gegen diese Zahlen des Militärs aufrechnet. Die Militäre der Welt sind sozusagen nicht verpflichtet dazu, irgendwelche Angaben zu machen. Das heißt irgendwie sozusagen in diesen ganzen Klimaabkommen ist das überhaupt nicht mit drin. Das ist sozusagen der größte Emittent weltweit, weil es sozusagen dann immer an den anscheinenden Sicherheitsinteressen gegenübersteht, weil man dann sozusagen irgendwie zu viele Details preisgeben würde. Und das ist eben auch ein Riesenproblem, dass das halt gar nicht, also es gibt auch kaum Zahlen dazu, die werden immer mal wieder irgendwie geschätzt und irgendwie erarbeitet, aber es gibt keine Pflicht, dass das irgendwie gemeldet werden muss und das macht es auch total schwierig, das irgendwie anzugreifen. Und gleichzeitig gibt es sozusagen Bestrebungen, grüner zu werden, also sozusagen grün angestrichener Panzer dann eben. So E-Panzer sind tatsächlich irgendwie ein bisschen im Gespräch und das ist aber natürlich auch totaler Quatsch. Also sozusagen aus allen Gründen, warum Panzer scheiße sind, die wir jetzt irgendwie nicht noch weiter ausführen müssen, ist sozusagen so die Umweltschäden, das ist nicht nur die Treibhausgasemittierung, so, das ist eben auch, das irgendwie zu Kriegstaktiken gehört, irgendwie Wälder abzubrennen, Felder abzubrennen, irgendwie Lebensgrundlage von Menschen zu zerstören oder eben auch irgendwie Munition, die benutzt wird. Also wenn es irgendwie Uranmunition genutzt wird, führt das zu langfristigen Schäden, die auch irgendwie sozusagen lange nachdem der Krieg vorbei ist, zu Leid und Tod und was gar nicht mehr sozusagen an den direkten Kriegsfolgen, weil man eben im Krieg umgebracht wird, sondern es ist lange, lange, lange danach eben durch diese Umweltschäden hat es immer noch diese Auswirkungen.
Das lässt sich auch nochmal der Aspekt der Atomenergie und aber eben auch Atomwaffen anknüpfen, der ja schon eben lange für eine Verbindung der beiden Bewegungen sorgt. Also der Kampf gegen Atomenergie war auch immer ein Kampf gegen Atomwaffen, weil sich die beiden eben eng bedienen. Und wenn wir jetzt davon hören, dass auch in Deutschland, wo wir eigentlich schon ausgestiegen sein sollten, sozusagen über die Verlängerung von Atomenergie gesprochen wird und Atomwaffenländer wieder gerade dabei sind, ihre Atomarsenale zu modernisieren und da unglaublich viel wieder Ressourcen reinfließen, ist das auch wieder so ein einmal zum einen Verknüpfungspunkt, der schon lange existiert und der jetzt eben auch wieder brisant wird.
ist natürlich irgendwie auch die innerdeutsche Aufrüstung und Militarisierung. Also irgendwie diese 100 Milliarden, das ist so, das hat die Klimabewegung jetzt häufig genug gesagt, das ist irgendwie wirklich eine Frechheit, wie so ein Schlag ins Gesicht für die Klimagerechtigkeitsbewegung, weil irgendwie die ganzen Jahre davor immer gesagt wurde, dafür ist das Geld nicht da, dafür haben wir irgendwie die Ressourcen nicht, das kann irgendwie nicht gestemmt werden. Irgendwie den Umbau, der natürlich irgendwie auch ein bisschen Geld kostet, so. Und das sozusagen jetzt zu zeigen, okay, plötzlich mit einem Schlag ist das irgendwie alles möglich und sozusagen, so, es kann von einer Zeitenwende geredet werden, muss man jetzt in Frage stellen, ob das eine Zeitenwende ist, so. Aber plötzlich sozusagen werden 100 Milliarden locker gemacht, die für so viel Besseres irgendwie, also hätten da gewesen sein können, die sozusagen immer wieder verweigert wurden, weil es anscheinend nicht gibt. Und jetzt sozusagen mit einem Schlag wird sozusagen zu so einer Militarisierung der Gesellschaft wieder benutzt.
Ja, ich glaube, das genau, muss man vielleicht gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich glaube, also mit solchen Maßnahmen wie der Übergewinnsteuer, die im Gespräch ist, wird das ja irgendwie auf irgendeiner Ebene davon gesprochen, aber dass da jetzt Rüstungskonzerne und eben andere Konzerne auch über die Gasumlage zum Beispiel in diesen Krisen, die zu sozial, also die für unglaubliche soziale Verwerfungen und die sozialen Krisen verschärfen, die ökologischen Krisen verschärfen und viele andere, dass in diesen Krisen, multiplen Krisen sozusagen Konzerne sich eine goldene Nase verdienen und ihre Rekord, also Aktienkurse in Rekordhöhe schießen. Genau, das ist irgendwie offensichtlich falsch, wird aber bisher nur über solche Dinge wie Übergewinnsteuer diskutiert und bevor die eingeführt wird, wird eine Gasumlage eingeführt und Spritpreisförderung und so weiter.
Und durch sowas wie die 100 Milliarden, was sozusagen, ist es auch möglich plötzlich für Rheinmetall, dass sie sich irgendwie hinstellen und als so Beschützerin der demokratischen westlichen Werte irgendwie hinstellt. Und was natürlich irgendwie völliger Quatsch ist. So, die profitieren vom Krieg, die haben Interesse daran, dass es Krieg gibt, dass es irgendwie Konflikte gibt. Die haben irgendwie sozusagen bis 2014 noch irgendwie mit Russland irgendwie auch Russland eben auch aufgerüstet. So, und jetzt sozusagen sich hinzustellen und sagen, wir beschützen jetzt irgendwie den Westen mit unseren Waffen. Das ist natürlich kompletter Quatsch, aber das wird sozusagen auch möglich dadurch, dass irgendwie die Bundesregierung sagt, wir haben jetzt irgendwie 100 Milliarden, es ergibt dieses scheinbare Bild, dass das Rheinmetall rettet uns mit den Geldern irgendwie, die vom Staat kommen, uns vor Russland zu schützen oder wie auch immer, was natürlich irgendwie alles totaler Blödsinn ist. So. Aber das ist sozusagen auch so eine Entscheidung von 100 Milliarden, was sozusagen für eine Auswirkung hat auf den Diskurs gesamtgesellschaftlich und dass sowas plötzlich möglich ist. Das hätte sich Rheinmetall vor einem Jahr nicht getraut zu sagen, sich so hinzustellen.
Und das knüpft, glaube ich, an dann auch die gesamtgesellschaftliche und eben auch Diskursverschiebung, die eben auch der öffentliche Diskurs wird militarisiert. Das ist sozusagen jetzt die Sprache von, also oder es klingt so nach dem, wir müssen jetzt irgendwie zusammenrücken, wir müssen vielleicht auch mal frieren, damit wir das überstehen. Und so die Frage, was ist eigentlich Sicherheit? Also sozusagen, wir rüsten jetzt massiv auf, um uns wehren zu können und verwenden diese 100 Milliarden für eine Aufrüstung, wo niemand weiß, wo das hinfließt, in eine Bundeswehr, die nicht funktional ist. Also sozusagen auch Geld ja völlig verschwendet wird, höchstwahrscheinlich, während wir für die Klimakrise, die Klimakatastrophe, die unser aller Leben viel mehr gefährdet, eben keine Mittel haben. Und ich glaube, genau das stellt auch nochmal so die Frage, was bedeutet Sicherheit und wie können wir Sicherheit herstellen? Und das ist eben weniger über Militär als über Umverteilung und das Angehen der Krisen, die für Unsicherheit sorgen.
Ja, vielleicht so als letzten Statement jetzt nach eurem Workshop oder nach diesem kleinen Prozess, den ihr da angeregt habt, irgendwie eine Richtung, wie kann denn überhaupt eine Produktion demokratisiert werden? Welche Schritte sind vielleicht nötig auch, angehen?
Ja, ich glaube, der Diskurs um oder die Diskussion über Demokratisierung von Unternehmen läuft ja jetzt schon ein bisschen länger wieder an und wird immer auch öffentlichkeitswirksamer, also mit so Kampagnen wie von Deutsche Wohnen enteignen, jetzt eben auch von der Kampagne RWE enteignen, also wo es eigentlich, was sich ja verbreitern lässt, auf generell unsere Grundversorgung muss demokratisch, gesellschaftlich entschieden werden, verhandelt werden, da darf damit kein Profit gemacht werden. Und ich glaube, da das gewinnt immer mehr an Fahrt, ist ein total auch guter Punkt, um Bewegungen miteinander zu verknüpfen, um diese Forderungen auszuverbreitern. Und genau, ich glaube, da ist jetzt ja auch demnächst eine Konferenz zu Vergesellschaftung. Also ich glaube, da passiert einiges, was spannend ist, weiter zu verfolgen.
Genau, die Vergesellschaftungskonferenz in Berlin am, glaube ich, 1. Novemberwochenende. Das wird mit Sicherheit irgendwie sehr spannend sein, wo auch irgendwie solche Fragen nochmal irgendwie kommen. Mit Sicherheit mit deutlich mehr Expertise, als wir das jetzt irgendwie heranbringen können. Aber sozusagen so als generelles Ding ist, glaube ich, also ich glaube, der erste Schritt ist Organisierung. Also dass man sozusagen wegkommt aus diesem Individuellen, was einem immer wieder von den kapitalistischen Logiken und irgendwie Herangehensweisen immer wieder auf einen gedrückt wird, was du eben schon meintest, sozusagen diese okay, wir jetzt mal gemeinsam frieren gegen Putin oder wie auch immer so, ne? Und da sich einfach nicht mit zufrieden zu geben und das aber sozusagen nicht individualisiert zu machen, sondern sich zu organisieren, irgendwie gemeinsam mit irgendwie NachbarInnen, weil es betrifft einfach alle und einfach zu sagen, nee, Energiesparen beginnt nicht an der Heizung, Energiesparen beginnt eben bei Rheinmetall, Heckler und Koch und VW, so, und das eben selbstbewusst irgendwie nach außen zu tragen und sich nicht damit zufrieden zu geben, dass man jetzt irgendwie einen Pulli anziehen soll oder wie auch immer, so, genau. Und da hilft, glaube ich, diese Organisierung einfach enorm. Sowohl irgendwie für ein Selbst, für irgendwie so die Psyche, um irgendwie damit klarzukommen, als auch natürlich, um irgendwie eine Gegenmacht aufzubauen. Und diese Fragen der Enteignung, der Vergesellschaftung, der Demokratisierung irgendwie stellen zu können.
Wo findet man euch? Kurz irgendwie eine Plattform oder Aktion auch in Bremen zu finden?
Wer interventionistische Linke ins Internet eingibt, findet auf jeden Fall was dazu.
Genau, und ansonsten auf Twitter auf jeden Fall zu finden und ansonsten auch den Debattenblog der interventionistischen Linken sehr zu empfehlen, wo irgendwie vielleicht nochmal mehr Positionen, Perspektiven darauf irgendwie geteilt sind.
Ja, prima. Vielen lieben Dank für eure Worte. Weiterhin viel Erfolg und liebe Grüße nach Bremen.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Die Zeit rennt und ich habe tatsächlich nochmal aus dem Baskenland Genossen und Genossinnen gefragt, was da so in dem nördlichen Teil Spaniens, Portugals passiert. Und dazu habe ich auch nochmal ein Interview von der Gruppe Askapena aus dem Baskenland. Das war's mit dem Politopia Magazin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage erstmal vielen Dank. Auch an alle, die sich hier mit den Interviews bereit erklärt haben, mit mir zu sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf unserer politopiamagazin.de-Seite könnt ihr selbstverständlich alles nachhören. Wir sagen danke und bis zur nächsten Woche. Ciao!
Ja, ich sitze jetzt hier immer noch im Pressezelt auf dem Camp Rheinmetall Entwaffnen. And quite close to me, sitting two activists from Basque land and from the organization Askapena. Welcome here.
Thank you.
Thank you. Welcome.
I was listening last day your workshop and I found it very interesting what you are talking about, internalization and building up networking in Europe. But before we start to talk about, I would like to just know, what is Askapena, from where Askapena is coming from?
Askapena is an internationalist organization. He is 35 years old. We have a little bit of experience. This year we are going to do a little party and school to celebrate these years in October. We understand the internationalist work like a strategic and a tactical way, because our objective is to make a free Basque land, independent, socialist, feminist, ecological, free Basque land country, because we understand that in this way we can do the best aportation to another struggles or liberation and social movement in the world. And at the same time, in this way, in this struggle, we understand international, it's a tactical work, because to make connections between other countries, other oppression countries, other revolutionary movements, social movements, is very important to create day per day the liberation movement of the world.
Yeah, maybe to add something, it's important in this way that the comrade has talked, to say that Askapena was born in the 87 within the Basque Liberation Movement. So it was an internationalist view to a holistic view of the liberation of the national and socially of the Basque country. So that's why we understand this internationalism in this holistic view, because we don't understand any solidarity is possible if the peoples of the world are oppressed.
When we just start to go a little deeper in your work, how is the combination of this camp Rheinmetall entwaffnen. What was the networking in between these two organizations?
Yep, just because of this internationalist work we are doing, we normally try to get in touch with different movements and organizations all around the world. And we had the opportunity in 2018, 2019 to find some German people just struggling, especially in this anti-militarist field of the struggle. Well, they came to the Basque Country, they spent some months there with us, and they just get very close to our struggle. They just found these links among these two situations in the Basque Country and their struggle. And after 3 years that they have been coming to the Basque Country several times, they told us that maybe it will be interesting for us to come here, especially to know the German struggle in different fields, ecological, cultural, or whatever, and also in this anti-militarist field. So that's why we are here and really impressed with this.
You was talking about last day the pier in Bilbao, and is one of this kind of very important piers in Basque Country. How is this, and what is going on in Bilbao for our listeners here in Germany?
Yeah, this harbor in Bilbao is known because it's the main exportation harbors in Europe, especially in the Spanish state, of weapons to the world. I don't know how many years ago, for example, this new appeared, I don't know, maybe it was 5 years ago, that some firemen didn't want to collaborate, for example, in the exportation of a big container that was bringing tons of weapons, missiles, and guns, etc., to Saudi Arabia, for example. So I think that was the moment where the Basque society realized the reality of this big harbor. And yeah, nowadays it's known that tons and tons of weapons and really weight armor is exported to different parts of the world just to continue the struggles as the people and oppressing people as Kurdistan or... But these wars that are happening now, many of them have their beginning in this harbor.
In that way, we understand that the wars that they are happening in other countries started in our country too, because there is a big industry of armamentistic products in the Basque Country. For example, there is a big company, Sapa, who produce a little piece of the tank that they produce here in Germany to send to Turkish government in the struggle against the Kurdish movement. So we think that we have to create, participate in meetings like here is very important. But at the same time, in the Basque Country, we have to find and we have to fight against these armamentistic companies. And in this way, it's very nice to see the ideological work that is doing in the anti-militarist groups. For example, in the last months, they write a book about Sapa Company and Aperribai, who is the president of the company, and at the same time, a president of the football company, football club in the Basque Country, Real Sociedad. So to know in the Basque Country that referent in the football movement is a part of the army struggle in the world is very interesting and necessary to understand all the situation and to be conscient that the war of the other countries start in our country. And like anti-imperialist and anti-imperialist militant, our responsibility start in our country.
How is the Basque people working with, how they handle with this struggle?
This anti-military struggle in the Basque Country, even if it's not very strong, it's quite spread in all the territory. For example, there are different organizations working in this refugee stop, just denouncing the situations of the refugees because of the war. And apart of that, for example, I mean, it's... I think that there are not too much organizations specialized in this anti-militarist struggle, but a lot of different organizations have this anti-militarist struggle as their own struggle. For example, another example is the student movement and the student organizations, how they struggle in the university because of these armamentistic industries are inside the universities, just taking the profit from the studies these young people are doing, and how they use all of this just to join them into this industry. So it's very interesting, the struggle, for example, they are doing. A part of this specific organization, the anti-militarist organizations, that try to gather all these struggles in the same way. And yeah, I think it's succeeding in a way. Another struggle, for example, it's very interesting. It's in the NATO training fields in Bardenas. It's in Navarre. And it's a big platform formed by villagers, people living there, different organizations, even Ascapena is in this platform, just to denounce that there is a big training field of the NATO, especially for the planes and the missiles and this and that. And it's in a natural environment, and it's the risk to destroy this environment. So even the ecological groups and organizations gather in this platform because they are linked in this specific interest, for example. So there are different ways to struggle. And as I said, this specific struggle of the anti-militarism is not quite strong, but the reality is that it's very spread and different organizations are struggling in their way and in some points gathering.
35 years experience. What do you think? Can you tell the Germans here, the listeners, what is important after 35 years organization, networking?
I think that our best experience is to learn every time, no? I think that the struggle, like the capitalist was changing, was creating new ways to oppress the countries, the working class, the ecology, in different ways. The struggles have to revile to change a little bit, to be more efficient, to try to create free space of the system of the domination, no? And in this way, I think that Ascapena gives to us the opportunity to know about different, but a very different struggles with a very different people, with different view. And it's very nice to mix all these struggles and create new ways, no? So this is, for me, the most important thing that gives the internationalist work. And at the same time, to know that the struggle is very long, is not a sprint, it's a marathon. So to be patient, to view to the future, to understand the situation, speak about the situation, no, because, okay, they can be different battles, but the war is in our hands, to be free and to create new situations every time, to create conditions for tomorrow and the future, have the capacity to be free.
35 years, there will be a celebration. How we can find your platform, your website? What's the plans in autumn time, in the spring?
We have a website, ascapena.eus. You can see there everything that we do, every different document that we have created to debate. No, just to debate. We normally do in Basque, but we try to traduce in different languages, Spanish and French, and normally to English. At the same time, we have Twitter, Ascapena, and Facebook, Ascapenaren Lagunak. So nowadays, we can try to connect in this point with us.
And a part of that, just because of this 35th anniversary, we are doing an internationalist festivity in 22nd of October, where we will try to gather the Basque internationalist militants in a big celebration, just to make a step forward in this way we have opened to make links and to create a big network just to struggle against the European Union and against this domination tool that we understand that it's one of the main problems nowadays of the societies of Europe.
Thanks a lot for you both, Athea and Arad. Thank you. Everything the best, and hope you will find lots of networking here in Kassel. Yeah, good strengths, luck, and everything the best. Bye-bye.
Thank you to you to give us this opportunity to.
Yeah, thanks to you, and just go on. We'll find on the way. Yeah.